Eine Band mit dem schönen Namen Klick-Klick-Decker hier bei Bremen 2. Wenn jemand von künstlicher Intelligenz spricht, dann kommt uns das vielleicht noch ein bisschen weit weg vor, so unwirklich. Also mir geht das jedenfalls oft so. Dabei nutzen wir ja alle künstliche Intelligenz. Schon längst denken wir einfach nur an unsere Smartphones. Künstliche Intelligenz kann uns das Leben erleichtern, kann uns Arbeit abnehmen, kann für uns Probleme lösen. Aber wir sind ja erst noch am Anfang dieser Entwicklung. Irgendwann wird künstliche Intelligenz vielleicht noch viel mehr können. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um, mit diesem ungebremsten technischen Fortschritt, und wie wird das alles unser Leben verändern? Mit diesen Fragen hat sich Richard David Brecht beschäftigt in seinem neuen Buch Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, und ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich. Guten Tag, Herr Brecht.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, unser heutiges Leben, das ist ja ohne digitale Technik und künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. In vielen Bereichen verbessert es natürlich unser Leben, keine Frage. Aber wo ziehen wir die Grenzen oder wo sollten wir sie ziehen, damit wir künstliche Intelligenz positiv nutzen?
Ja, also eigentlich ist eine solche Grenzziehung gar nicht so schwer. Wir können künstliche Intelligenz dort sinnvoll einsetzen, wo sie uns assistiert oder wo sie uns hilft, unüberschaubare Datenmengen besser zu verstehen, besser zu durchleuchten, zum Beispiel in der Medizin. Aber was wir gar nicht machen sollten, das ist, künstliche Intelligenz Entscheidungen fällen zu lassen, von der Menschen in ihrem Schicksal betroffen sind. Also mit einem Wort, künstliche Intelligenz darf nicht über Menschen richten.
Darf nicht über Menschen richten. Aber warum sollten wir künstliche Intelligenz nicht dazu nutzen, um für uns Probleme lösen zu lassen? Sie sagen ja auch, das Ziel nahezu aller künstlichen Intelligenz wäre es, mehr Kontrolle zu gewinnen, also um größere Gewinne auch zu erwirtschaften. Sie sprechen da die Hightech-Oligarchen an, Google und Apple und Amazon, die wollen vor allem Märkte erschließen. Ist das wirklich der Haupttreiber der Forschung?
Ja, selbstverständlich. Also wenn man sich nicht von künstlicher Intelligenz versprechen würde, dass man zukünftig Arbeitsplätze damit einspart, dass man Prozesse optimaler macht und dass man Gewinne erhöht, dann wäre diese unglaubliche milliardenschwere Wirtschaftskraft hinter diesem Zweig gar nicht vorhanden.
Aber was Sie jetzt gerade ansprechen, zum Beispiel Arbeitsplätze einsparen, das hat ja auch was Positives. Also das heißt, wir können Arbeitsplätze sparen, die für Menschen vielleicht gar nicht so gut sind. Ich denke da zum Beispiel an die Autoindustrie, die in der Lackiererei oder beim Schweißen von Robotern die Arbeitsplätze übernommen werden. Oder zum Beispiel bei Operationen, wo der Roboter viel präziser operieren kann als der Chirurg. Also das alles ist doch ein unglaublicher Fortschritt, oder nicht?
Ja, ja. Also ich glaube ja auch nicht, dass künstliche Intelligenz an sich irgendwie böse ist. Ich glaube nur, dass künstliche Intelligenz sich nur dann heilsam für die Menschen auswirken wird, wenn sie mit nicht allzu viel natürlicher Dummheit eingesetzt wird. Und diese Dummheit wäre dann, wenn wir künstliche Intelligenz in die Rolle von Personalchefs versetzen, wenn wir künstliche Intelligenz darüber richten lassen, wie hoch wohl die Wahrscheinlichkeit eines Schülers ist, ein Abitur zu schaffen oder ob er auf die Schule gehört oder nicht auf die Schule gehört. Und ich meine, das sind Beispiele, die längst Realität sind. Das sind Dinge, die man ausprobiert hat. Und die Treiber hinter der künstlichen Intelligenz kennen diese Grenze nicht. Und im Zweifelsfall sind sie auch bereit, künstliche Intelligenz Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen fällen zu lassen.
Aber Sie machen ja selbst die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine. Also, dass Sie sagen, der Mensch ist ja viel mehr. Der hat Kultur, der hat Moral, der hat Gefühle. Das alles hat eine Maschine ja nicht. Also der Mensch bleibt immer Mensch und die Maschine bleibt immer Maschine und kann uns gar nicht ersetzen.
Ja, das ist so. Ja, das ist so. Die Maschine kann den Menschen in vielen Bereichen nicht ersetzen. Aber Sie haben ja vorhin das Beispiel von Tätigkeiten angesprochen, in denen künstliche Intelligenz große Dienste leisten kann. Man kann sich schon vorstellen, dass ein großer Teil von Büro- und Routinearbeiten in 10, 20 Jahren überwiegend von Maschinen erledigt wird, die jetzt noch von Menschen gemacht wird. Also die Tatsache, dass künstliche Intelligenz nicht das Niveau von Menschen erreicht, sondern immer eine hochspezialisierte Maschine bleibt, das ändert eigentlich überhaupt nichts an der Tatsache, dass sie sehr stark in unsere Lebenswelt eingreift. Und da müssen wir genau aufpassen, welche Eingriffe wollen wir, wo wir sagen, das ist einfach nur nützlich und nicht gefährlich, und wo wird eine rote Linie überschritten.
Und darüber werden wir gleich reden, welche künstliche Intelligenz wir wollen und welche nicht, nach der nächsten Musik. Teren Zadarbi war das hier bei Bremen 2. Ja, künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens über dieses Buch und das Thema künstliche Intelligenz spreche ich mit dem Autor des Buches, Richard David Precht. Herr Precht, wir haben gerade auch den Unterschied zwischen Mensch und Maschine angesprochen. Was Maschinen oder Computern fehlt, völlig fehlt, das ist ja das Gefühl, die Leidenschaft. Aber die Frage ist doch, ist nicht gerade das der Vorteil, sachlich und emotionslos zu entscheiden?
Naja, es gibt bestimmt Lebensbereiche, wo es sinnvoll ist, sachlich und emotionslos zu entscheiden. Übrigens haben wir dafür ja längst Formen sogenannter halbkünstlicher Intelligenz, nämlich in der Bürokratie oder im Recht. Wir erwarten ja auch, dass ein Richter sich nicht von seinen persönlichen Gefühlen treiben lässt, sondern dass er so sachlich wie möglich entscheidet. Also solche Sachen können durchaus sinnvoll sein. Aber es gibt Ebenen, wo wir sicher sind, dass das keine gute Idee ist, wenn empathielose Wesen über menschliche Lebensschicksale entscheiden.
Aber denken wir zum Beispiel mal an das autonome Fahren. Das autonome Auto, das würde ja viel weniger Fehler machen und das würde auch gar nicht so aggressiv reagieren, wie viele Verkehrsteilnehmer das tun. Das wäre doch ein großer Vorteil.
Ja, also der aggressive Straßenverkehr gefällt mir auch nicht. Ob das autonome Fahren jetzt eine besonders gute Idee ist, da bin ich nicht so sicher. Denn wenn Sie tatsächlich in den Innenstädten von Großstädten vollautomatisierte Fahrzeuge ohne Fahrer einsetzen, dann können Sie das nur, wenn Sie gleichzeitig alle Fußgänger und Radfahrer unter Kontrolle haben. Und das können Sie nur, indem Sie alle den gesamten Verkehr überwachen. Das heißt also, wir würden, um automatisiertes Fahren in unsere Städte zu kriegen, hier chinesische Verhältnisse kriegen, indem Sie im öffentlichen Raum keinen unbeobachteten Schritt mehr machen. Denn wenn wir das nicht bekämen, also keine chinesischen Verhältnisse, dann kann jeder Radfahrer im Tempo 5 in Schlangenlinien vor einem selbstfahrenden Auto einherfahren und damit den gesamten Verkehr aufhalten.
Na gut, Überwachung kann man natürlich in Teilen jetzt auch schon.
Das wäre noch eine ganz andere Form von Überwachung. Dann gibt es im Gesamten überall, wo Fußgänger und Autos aufeinandertreffen, nichts mehr, was nicht von Kameras und Sensoren erfasst wird.
Sie sagen ja auch, wir machen insofern keinen sinnvollen Gebrauch von künstlicher Intelligenz, sondern begehen Ressourcenabbau. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich nochmal auf die künstliche Intelligenz an sich zu sprechen komme, das ist ja Technik und Nutzung von Technik verbraucht ja immer Energie und Ressourcen. Also wie sollte das denn anders gehen? Wir müssen doch immer Ressourcen verbrauchen.
Ja, also die große Aufgabe der Zukunft besteht ja auch nicht darin, keine Ressourcen mehr zu verbrauchen, sondern deutlich weniger Ressourcen zu verbrauchen, als wir das jetzt tun. Und da muss man eben genau hingucken und sich fragen, mit welcher Technik werden welche Ressourcen verbraucht. Wir haben ja das Problem im Verkehr, dass wir fossile Energieträger wie Öl benutzen, wenn wir Benzin herstellen. Und wir haben das Problem bei Elektromobilität, dass wir dafür Lithium, Coltan, Kobalt brauchen und das sind Stoffe, die unter zum Teil der Sklavenarbeit gewonnen werden und gigantische ökologische Schäden anrichten. Und da sind wir ohnehin in einer Dilemmasituation, dass wir mit aller Kraft nach Mitteln forschen müssen und fahnden müssen, damit wir tatsächlich umweltfreundliche Technik an möglichst allen Orten haben, wovon wir noch weit entfernt sind. Jetzt könnte man künstliche Intelligenz zum Beispiel dafür nutzen, Strom zu sparen, das passiert auch. Also Google braucht heute deutlich weniger Strom, um die Server vernünftig zu kühlen, diese riesigen Serverfarmen. Aber insgesamt sieht es leider so aus, dass wir mehr und mehr Energie verbrauchen, je mehr Technik wir entwickeln und leider nicht immer weniger.
Sie sprechen ja auch von den zwei Linien. Also eine Linie bedeutet, wir machen quasi immer so weiter wie bisher, auch mit unserem kapitalistischen System und dann würden wir die Erde restlos zerstören. Oder die andere Variante, wir verändern den Menschen so, dass er auf die Erde nicht mehr so wie im bisherigen Maße angewiesen ist. Also sozusagen ein Übermenschen, eine künstliche Intelligenz. Wovon sind Sie denn überzeugt? Glauben Sie an diesen Übermenschen?
Ja, also ich finde beide Entwicklungen verheerend. Wenn wir weitermachen wie bisher, ist die Erde nicht mehr bewohnbar. Und deswegen ist diese zweite Idee quasi geboren worden. Die entsteht so in den 60er, 70er Jahren. Das ist die Idee, dass wir die Sterne besiedeln oder dass Menschen mit Computern verschwimmen, damit sie gar keine Biosphäre mehr brauchen. Sie können sich vorstellen, dass diese zweite Vorstellung für mich mindestens so unheimlich ist wie die erste.
Und was wäre dann Ihre Lösung?
Naja, die Lösung besteht darin, dass wir weniger ressourcenintensiv wirtschaften und dass wir deutlich weniger CO2 in die Luft blasen. Das heißt, die Menschheit steht vor einer Jahrhundertaufgabe, die darin besteht, aus der Maßlosigkeit der ökonomischen Entwicklung herauszukommen. Dass das nicht mal eben so einfach geschieht, ist mir auch klar. Aber man kann sagen, die größte Aufgabe des 21. Jahrhunderts wird darin bestehen, aus der Maßlosigkeit unserer Kultur, des Bedingungslosen, schneller, höher und weiter herauszukommen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir die Erde zerstören.
Sagt Richard David Brecht, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens ist der Titel des neuen Buches, und das ist bei Goldmann erschienen. Vielen Dank, Herr Brecht.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.